Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Schweigeminute. Eine Woche nach dem Erdbeben in Japan wurde heute der Opfer gedacht. Um 14.46 Uhr Ortszeit heulten die Sirenen. Die Menschen im Katastrophengebiet hielten inne. Mehr dazu später in der Sendung. Jetzt zunächst zur Lage in Libyen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Regime in Libyen hat auf den wachsenden internationalen Druck reagiert. Außenminister Kusa verkündete eine Waffenruhe. Die Erklärung kam wenige Stunden, nachdem der UN-Sicherheitsrat in der Nacht den Weg für einen Militäreinsatz freigemacht hatte. Um die Luftwaffe von Machthaber Gaddafi an weiteren Angriffen auf die Bevölkerung zu hindern, soll ein Flugverbot über Libyen durchgesetzt werden. Unklar ist bisher, ob das Regime die Waffenruhe auch einhält.
Feuerwerk am Himmel, jubelnde Menschen auf den Straßen. Kaum war die Nachricht aus New York von den internationalen Fernsehstationen verbreitet worden, brachen in den großen Städten im Osten Libyens Freudenstürme aus. Stundenlang hatten Zehntausende in Benghazi und Tobruk auf das Votum des Weltsicherheitsrates gewartet. Die gute Nachricht besserte die gedrückte Stimmung der letzten Tage schlagartig. Nun ist wieder Hoffnung da auf ein freies Libyen und den Sieg über Gaddafi. Sein Spiel ist aus heute Nacht, ein historischer Tag, sagt dieser Mann. Ein anderer fordert die schnelle Umsetzung des Flugverbotes, denn Gaddafis Luftwaffe schießt weiter auf unsere Freiheitskämpfer und die Häuser unschuldiger Familien. Ein paar Stunden später in Tripolis, der libysche Außenminister tritt vor die Kameras und verurteilt die Einrichtung der Flugverbotszone als Verletzung der Souveränität Libyens. Wir haben uns entschieden, eine sofortige Waffenruhe umzusetzen, erklärt Moussa Koussa. Mein Land muss als UN-Mitglied die Resolution des Sicherheitsrates gezwungenermaßen akzeptieren. Die Republik Libyen unternimmt alles, um die Zivilbevölkerung zu schützen und ihr die benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Während der Außenminister noch vor den Kameras steht, gehen Meldungen aus der umkämpften Küstenstadt Misurata ein. Dort haben Gaddafis Truppen offenbar noch nichts vom Waffenstillstand gehört. Sie bombardieren weiter. Die Aufständischen berichten von schweren Verlusten. 26 Tote sollen es sein. Auch in Svetina stehen wir gerade Gaddafis Soldaten gegenüber. Sie schießen immer noch auf uns mit Maschinengewehren, Raketen und schwerer Artillerie. Was also darf man von den jüngsten Versprechungen aus Tripolis halten? Von einem Waffenstillstand ist zumindest heute noch nichts zu spüren.
Um die Entscheidung für eine Flugverbotszone über Libyen war im UN-Sicherheitsrat lange gerungen worden. Nicht alle Mitglieder stimmten für die Resolution. Unter anderem China, Russland und Deutschland enthielten sich. Im Kern geht es den Vereinten Nationen darum, die Gewalt des Gaddafi-Regimes gegen die eigene Bevölkerung zu stoppen.
Es war durchaus Spannung im Saal, als der Weltsicherheitsrat wegen der Libyen-Resolution zusammenkam. Viele stimmten sich untereinander nochmals ab, besonders eng die Amerikanerin Susan Rice mit dem französischen Außenminister Alain Juppé. Der Vertreter Chinas führte turnusmäßig den Vorsitz, die wichtigsten Punkte der Resolution zu Libyen. Sofortiger Waffenstillstand in ganz Libyen. Errichtung einer Flugverbotszone und Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung, militärische, wurden nicht ausgeschlossen. Aber keine ausländischen Besatzungstruppen am Boden in Libyen. Bei der eigentlichen Abstimmung dann ein klares Ergebnis. 10-mal Ja, keine Nein-Stimmen, aber 5 Enthaltungen, darunter Russland, China und Deutschland. Eine auch für UN-Verhältnisse ungewöhnliche Koalition. Deutschland weder an der Seite von Frankreich und Großbritannien noch der USA. Der deutsche UN-Botschafter Wittig begründete die Enthaltung mit der Sorge, in einen Krieg in Libyen hineingezogen zu werden. Deutschland werde sich deshalb an keiner militärischen Konfrontation beteiligen. Noch vor Tagen, kaum denkbar, verabschiedete der Weltsicherheitsrat der UN also eine Resolution, die weitreichende militärische Maßnahmen gegen Gaddafi ermöglicht. Jetzt kommt es darauf an, wer sie wie umsetzt.
Die Bundesregierung will sich aus dem Militäreinsatz gegen Libyen heraushalten, ist dafür aber zu einer Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes bereit. Bundeskanzlerin Merkel bot der NATO heute eine Entlastung durch AVEX-Aufklärungsflüge in Afghanistan an. Die letzte Entscheidung darüber trifft der Bundestag. Heute debattierte das Parlament über die deutsche Enthaltung im UN-Sicherheitsrat.
Angela Merkel, die sonst den Schulterschluss mit den westlichen Verbündeten sucht, ist diesmal ausgeschert. Ihre Begründung für die Enthaltung im UN-Sicherheitsrat?
Deutschland wird sich, wie jeder weiß, nicht an militärischen Maßnahmen beteiligen. Und nur deshalb, und um das auch noch einmal ganz deutlich zu sagen, nur deshalb haben wir bei der Abstimmung uns der Stimme enthalten. Die Ziele dieser Resolution teilen wir uneingeschränkt. Unsere Enthaltung ist nicht mit Neutralität zu verwechseln.
Vorher im Bundestag eine zum Teil heftige Debatte darüber, ob die Bundesregierung sich mit ihrer Enthaltung international isoliert hat.
Für diese Entscheidung habe ich auch bei unseren Partnern Verständnis und auch Respekt gefunden. Internationales Engagement der Deutschen wird geschätzt.
Ich finde es eine Schande, dass die deutsche Bundesregierung in der Situation als Mitglied des UN-Sicherheitsrates sich enthalten hat. Gegenüber Despoten kann es in diesen Entscheidungen keine Enthaltung geben.
Ungewohntes Lob für Schwarz-Gelb von der Linkspartei, der eine Ablehnung der Resolution noch lieber gewesen wäre.
Dieser Kriegsansatz ist falsch, denn er wird noch mehr Blutvergießen fordern, er wird noch mehr Leid und Zerstörung über Libyen bringen. Deswegen muss ich Ihnen sagen, Herr Westerwelle, ich finde es gut, dass Deutschland sich gestern enthalten hat.
Doch ganz abseits will die Bundesregierung nicht stehen. Statt in Libyen will man sich vorübergehend stärker in Afghanistan engagieren, um die Verbündeten zu entlasten. Geplant ist der Einsatz von deutschen Soldaten in Evex-Aufklärungsflugzeugen. Schon am Mittwoch soll der vom Kabinett beschlossen werden.
Die Verkündung einer Waffenruhe durch das Regime in Libyen ist international mit Skepsis aufgenommen worden. Man werde sich von Machthaber Gaddafi nicht täuschen lassen, hieß es von der EU und den USA. Um das weitere Vorgehen abzustimmen, findet morgen ein Sondergipfel in Paris statt, an dem auch Kanzlerin Merkel teilnehmen wird. Eingeladen hat Frankreichs Präsident Sarkozy, der darauf dringt, das Flugverbot über Libyen möglichst rasch durchzusetzen. Bei der NATO laufen die Planungen für einen solchen Militäreinsatz.
Die NATO in Kriegsvorbereitung. Heute verschickte sie Bilder dieses Avex-Luftaufklärers. Im Bündnis herrscht Erleichterung, endlich auch über die rechtlichen Mittel zu verfügen, Tripolis Einhalt zu gebieten. Die UN-Resolution sendet eine starke und klare Botschaft der internationalen Gemeinschaft an das Gaddafi-Regime. Stoppen Sie Ihre brutale und systematische Gewalt gegen das Volk von Libyen sofort. US-Präsident Obama wurde noch deutlicher. Gaddafi muss den Vormarsch seiner Truppen nach Benghazi stoppen. Er muss sie aus den bereits eroberten Städten zurückziehen. Und er muss die Strom-, Wasser- und Gasversorgung wiederherstellen. Militärisch hat die NATO ihr Potenzial schon mal in Stellung gebracht. Das Mittelmeer, sonst eine eher friedliche Handelszone, rüstet sich für den Libyen-Einsatz. Vor der libyschen Küste kreuzen bereits 2 britische Fregatten, 3 US-Zerstörer, ein Hubschrauberträger und ein Atom-U-Boot mit Marschflugkörpern an Bord. Frankreichs Flugzeugträger Charles de Gaulle liegt mit 35 Kampfflugzeugen einsatzbereit vor Toulon. Die USA haben bereits 2 Geschwader mit F-16 Kampfflugzeugen im italienischen Aviano stationiert. Erste Luftangriffe könnten Tornado-Bomber übernehmen, die auf Stützpunkten Zyperns und Siziliens verlegt werden. 2 arabische Länder wollen die NATO bei der Luftraumüberwachung unterstützen, heißt es. Eines ist Katar, das zweite vermutlich die Vereinigten Arabischen Emirate. Doch noch hoffen NATO und EU, dass die pure Drohung reicht, um Gaddafi im Kampf gegen das eigene Volk zu stoppen. Wir sehen Berichte, wonach die libysche Regierung eine Waffenruhe angekündigt hat. Wir werden dies im Kreis der Außenminister überprüfen. Von Gaddafis Ankündigungen lassen sich die NATO-Militärstrategen nicht beeindrucken. Sie stellen ihren Einsatzplan für Libyen jetzt fertig, so oder so. Die letzte Entscheidung treffen dann die mächtigsten Regierungschefs des Bündnisses.
Zur aktuellen Situation in Libyen jetzt live aus Tripolis, Jörg Armbruster.
Das war ein Tag voller Widersprüche für Libyen. Der Außenminister des Landes verkündet einen Waffenstillstand und das Ende aller Kampfhandlungen. Gleichzeitig wird in 2 Städten an der Küste weitergekämpft. Gaddafis Truppen setzen dort Panzer und schwere Artillerie ein, treffen auch Zivilisten, aber kein einziges Kampfflugzeug erscheint am Himmel, weder ein französisches, britisches oder amerikanisches. Die Menschen warten darauf, stattdessen Appelle. Zuletzt vom amerikanischen Präsidenten, Gaddafi möge doch seine Truppen aus dem Osten zurückziehen. Es sieht so aus, als solle Gaddafi und sein Land noch eine letzte Chance bekommen. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Unruhen in der arabischen Welt greifen offenbar zunehmend auch auf Syrien über. In der Hauptstadt Damaskus und im Süden des Landes kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Nach Oppositionsangaben wurden mindestens 2 Menschen erschossen, Hunderte sollen verletzt worden sein. Es gab Festnahmen. Die Demonstranten fordern Reformen und die Freilassung politischer Häftlinge.
Auch im Jemen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Dabei sollen Scharfschützen in der Hauptstadt Sanaa nach Augenzeugenberichten mindestens 50 Menschen getötet haben. Mehr als 200 wurden verletzt. Hunderttausende Oppositionsanhänger hatten sich auf einem zentralen Platz vor der Universität versammelt, um gegen Präsident Saleh zu protestieren. Die jemenitische Regierung hat inzwischen den Ausnahmezustand verhängt.
In Japan versuchen die Experten in einem Wettlauf gegen die Zeit weiter, das Schlimmste im Atomkraftwerk in Fukushima zu verhindern. Wasserwerfer sind permanent im Einsatz. Es ist aber bislang nicht gelungen, den Kühlkreislauf in der Anlage wieder in Gang zu bringen. Besonders gefährlich bleibt die Lage in den Reaktoren 3 und 4. Eine neu verlegte Stromleitung soll an diesem Wochenende in Betrieb genommen und an das Kühlsystem angeschlossen werden, auch in den Blöcken 1 und 2.
Ganz Japan steht still. Um 14.46 Uhr mit dem Signal der Sirene. Eine Woche nachdem das Unglück über das Land hereinbrach. Nach Erdbeben und Tsunami sind 7.000 Tote offiziell dokumentiert. 10.000 gelten noch als vermisst. Sie sollen Schlimmeres verhindern. Heute Morgen machten sich 139 Männer der Feuerwehr in Tokio auf den Weg zum Atomkraftwerk in Fukushima. Wegen der starken Strahlung müssen sie in Schichten arbeiten. Sie versuchen, die heißen Brennstäbe in Reaktor 3 von außen zu kühlen. Betreiber TEPCO legt gerade eine Stromleitung zu den Reaktoren 1 und 2, in der Hoffnung, diese am Samstag wieder kühlen zu können. Die Lage ist weiterhin kritisch, aber stabil, sagte der Chef der Internationalen Energiebehörde. Er kam heute nach Japan, um sich selbst ein Bild zu machen. Die internationale Gemeinschaft ist über den Vorfall im Atomkraftwerk sehr besorgt. Es ist wichtig, dass Japan besser mit uns zusammenarbeitet. Bei einem Treffen sicherte der japanische Ministerpräsident Kan zu, alle Informationen zur Krise im Atomkraftwerk offenzulegen. Die Lage in Fukushima ist immer noch sehr ernst. Das gebe ich offen zu. Sehr ernst ist auch die humanitäre Lage im Katastrophengebiet. Die Kälte setzt den Überlebenden zu. Die Aufräumarbeiten gehen nur schleppend voran. Die Behörden warnen davor, dass die Zahl der Grippekranken steige. Viele sind geschwächt, weil es nicht genug zu essen gibt. Sie leiden wegen des fehlenden Stroms an Unterkühlung. Milchpulver, Reis und Wasser. Überall im Nordosten Japans wird das gebraucht. Gerade die entlegenen Regionen im Katastrophengebiet sind unterversorgt. Auf diese Hilfe warten die Menschen dringend. Eine Woche nach Erdbeben und Tsunami.
Zum Kampf gegen die Reaktorkatastrophe, Philipp Abresch, live aus Osaka.
Heute war der Tag der Wasserwerfer und vielleicht waren sie sogar erfolgreich, denn immerhin hat sich die Lage nicht verschlimmert. Am Wochenende nun soll endlich die Starkstromleitung in Betrieb gehen. Dieses dünne Kabel ist so etwas wie der seidene Faden. Denn gelingt es, endlich Strom fließen zu lassen, könnten auch die Kühlpumpen wieder arbeiten. Werden sie wirklich funktionieren? Oder sind sie längst unbrauchbar durch das Erdbeben, durch den Tsunami, durch das salzige Meerwasser? Experten von TEPCO holen vorsichtig schon eine neue Idee hervor, das Fukushima 1 AKW gänzlich zu begraben, unter einer dicken Schicht aus Sand und Beton. Einen solchen Sarkophag, den gibt es schon, er steht in Tschernobyl. Vielleicht ist auch für Fukushima 1 nur so der Super-GAU noch zu verhindern und damit zurück nach Hamburg.
Die Zukunft der Atomkraft in Deutschland war heute Thema im Bundesrat. Wie schon gestern im Bundestag gab es auch in der Ländervertretung keine einheitliche Haltung. Die SPD-regierten Länder scheiterten mit ihrem Antrag, die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke zurückzunehmen. Die Unionsländer plädierten für das 3-monatige Moratorium der Bundesregierung und das vorläufige Abschalten der 7 ältesten Meiler.
Nach einer Schweigeminute für die Opfer in Japan geht es wieder zur Sache. Scharfe Kritik der SPD-regierten Länder an die Adresse des Umweltministers. Die Regierung fahre einen hektischen Zickzackkurs. Das Moratorium sei überstürzt verkündet worden.
Ein klarer Kurs wäre, jetzt die Laufzeitverlängerung zurückzunehmen, und zwar endgültig. Ein klarer Kurs wäre, unverzüglich und endgültig die 8 ältesten Kraftwerke stillzulegen. Das wäre ein Kurs, den die Menschen verstehen würden.
Dies gehe nur per Gesetzesänderung, so die SPD-regierten Länder. Sie pochen erneut auf Mitsprache in der Atompolitik. Der Umweltminister verspricht einen breiten gesellschaftlichen Dialog und er verteidigt wieder die befristete Abschaltung der Altmeiler. Jetzt gehe es darum, schnell zu handeln.
Ich bin davon überzeugt, dass am Ende eines Nachdenkprozesses Änderungen der Gesetzeslage stehen werden. Das kann doch nicht bezweifelt werden. Aber Gesetzgebung braucht Zeit und wir müssen jetzt richtig handeln.
Mit Biblis A wurde heute auch das letzte der 7 älteren Kernkraftwerke vom Netz genommen, vorübergehend. Doch im Umweltministerium wird bereits über schärfere Sicherheitsanforderungen nachgedacht. Sie könnten das Aus für viele Meiler bedeuten. Minister Röttgen treibt den Kurswechsel voran. Schon vor einem Jahr hat er auf den Zusammenhang zwischen Alter und Sicherheit von Kernkraftwerken hingewiesen. Damals hat er sich nicht durchsetzen können. Jetzt also ein neuer Anlauf. Er hat genau 3 Monate Zeit.
Die deutsche Atomdebatte wirkt sich möglicherweise auch auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aus. In Magdeburg wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. In den vergangenen Wochen beherrschten landespolitische Fragen und die hohe Arbeitslosigkeit den Wahlkampf.
Endspurt mit Bundesprominenz in einem überwiegend lauwarmen Wahlkampf. CDU-Spitzenkandidat Rainer Haseloff will aus dem großen Schatten von Landesvater Wolfgang Böhmer treten und Ministerpräsident werden. Dafür braucht Haseloff eine Neuauflage der schwarz-roten Koalition. Er warnt vor Rot-Rot.
Rot-Rot ist nicht gut für das Land. Wir haben es 8 Jahre lang erlebt. Wir waren überall Schlusslicht. Wir waren rote Laterne und haben viele Jahre gebraucht, um dieses Stigma wieder loszubekommen.
SPD-Spitzenmann Jens Bullerjahn hat Rückenwind. Die SPD legte deutlich zu. Als Haushaltssanierer sieht er sich als eigentlichen Böhmer-Erben. Trotz gemeinsamer Auftritte mit Haseloff will Bullerjahn endlich Koch und nicht mehr Kellner sein. Der SPD-Mann ist siegessicher.
In den letzten Tagen hat sich viel bewegt. Ich habe ja auch von anderen gehört, dass die CDU verloren hat. Ich setze darauf, dass wir die Wahl gewinnen. Und wir haben morgen alle noch mal uns in den Wahlkreisen verabredet, was zu machen.
Auch Wulf Gallert wäre gern erster Ministerpräsident der Linkspartei. Die liegt inzwischen nur noch gleich auf mit der SPD. Rot-Rot wäre also gut möglich. Aber das will die SPD nur, wenn sie den Ministerpräsidenten stellt. Alles andere schließt sie aus.
Wir sehen, dass solche Ausschließeritis an verschiedenen anderen Stellen auch im Westen der Bundesrepublik schon zu unauflösbaren Situationen geführt haben.
Die FDP hat das gleiche Problem wie die Grünen. Spitzenkandidat Veit Wolpert ist in Sachsen-Anhalt kaum bekannt. Trotz Heimatbonus von FDP-Ikone Genscher müssen die Liberalen um den Wiedereinzug bangen. Den wollen die Grünen nach 13-jähriger Landtagsabstinenz mit Claudia Dalbert schaffen. Das atomare Desaster in Japan könnte noch zusätzlich grüne Wähler mobilisieren. Der NPD-Spitzenkandidat hat hingegen die Staatsanwaltschaft mobilisiert. Er steht in Verdacht, im Internet über den Bau von Bomben informiert zu haben.
In der Fußball-Bundesliga dreht sich das Trainerkarussell weiter. 2 Tage nach seinem Rauswurf bei Schalke 04 kehrt Felix Magath zurück zu seinem Ex-Club, dem VfL Wolfsburg. Der Verein verpflichtete den 57-Jährigen als Trainer und Geschäftsführer. Der bisherige Manager Dieter Hoeneß wurde entlassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 19. März.
Von Frankreich zieht ein kleines Tief über die Alpen nach Norditalien und sorgt heute Nacht auch in der Südwesthälfte Deutschlands für Regen. Dahinter folgt ein Hochdruckgebiet, das uns in den nächsten Tagen verbreitet Sonnenschein beschert. Die Regenfälle breiten sich heute Nacht von Westen über die Mitte und später bis in den Süden aus. In einigen Bergregionen schneit es auch. Im Norden bekommen die Wolken dagegen immer größere Lücken und von dort wird es morgen zunehmend freundlicher. Regen und Schnee ziehen sich langsam zu den Alpen zurück, ansonsten bleibt es meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See auch frisch aus nördlichen Richtungen. -2 Grad heute Nacht im Norden, +6 am Oberrhein. Im Allgäu morgen 3, in der Kölner Bucht bis 11 Grad. Die Aussichten. Am Sonntag scheint häufig die Sonne, hier und da gibt's noch Wolkenfelder, die aber keinen Regen bringen. Nachts muss vielerorts mit leichtem Frost gerechnet werden. In der neuen Woche wird es dann zumindest tagsüber langsam wieder wärmer und das Ganze bei reichlich Sonnenschein.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.20 Uhr. Darin Streit um die deutsche Enthaltung im Sicherheitsrat, Fragen von Karin Mioska an Bundesaußenminister Westerwelle sowie japanische Katastrophe, der Wettlauf gegen den Super-GAU.